Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Am 12. Juni, am Geburtstag von Anne Frank, erinnern wir an Antisemitismus, an Judenhass, an die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus. Und wir sehen, dass der Judenhass wieder zurückkommt auf Deutschlands Straßen. Und eine Frau, die sich dem Judenhass entgegenstellt, ist Caroline Preißler. Frau Preißler, herzlich willkommen hier bei uns.
Vielen Dank, Herr Scholl. Danke, dass ich hier sein darf.
Frau Preißler, Sie gehen ja auf pro-palästinensische Demonstrationen. Sie stellen sich mit Schildern Judenhassern in den Weg. Sie erinnern an Antisemitismus. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so eine Form des Widerstands, des Protests zu wählen?
Ich bin in einer Familie groß geworden, die sich mit dem Thema Antisemitismus aus dem historischen Erbe heraus beschäftigt hat. Mein Großvater war nach den Verbrechen des Nationalsozialismus einer, der sich dafür schrecklich geschämt hat und sich vorgenommen hat, zukünftig besser zu sein und es eben nicht noch einmal geschehen zu lassen, von dem er wusste, dass es geschah, wie so viele Millionen Deutsche das wussten. Und in dieser Familie war es mir möglich, eben sehr früh meinen politischen Kompass zu finden. Und ich bin in der früheren DDR groß geworden, wo Antisemitismus sehr weit verbreitet war und Religionsfreiheit eher verpönt war, wo Freiheitsrechte allgemein sehr verpönt waren. Und da bin ich schon als junge Erwachsene mit vielen anderen auf die Straße gegangen, schon als junge Frau, und habe also Selbstwirksamkeit erlebt, als die Mauer fiel. Und wenn man einmal erreicht hat mit seinem Protest, dass sich eine Situation dann zum Vorteil verändert, dann kann man, glaube ich, davon nicht mehr lassen. Und seitdem gehe ich eigentlich zu all den Themen, die mich beschäftigen, auf die Straße. Antisemitismus ist so ein roter Faden, der sich so durch mein Erwachsenenleben zieht und deshalb eben auch jetzt mich bewegt und auf die Straße treibt. Denn noch nie war es so schlimm wie jetzt.
Mhm. Ja, und wenn Sie auf solche Demonstrationen gehen, das ist ja mitunter auch gefährlich. Also Sie stellen sich da in den Weg von den Menschen, die nicht unbedingt Ihrer Meinung sind. Und Sie werden da ja auch angefeindet. Sie müssen teilweise von der Polizei beschützt werden. Da könnte man ja einfach fragen, warum tun Sie sich denn das an in dieser Gefahr? Also warum begeben Sie sich bewusst auch in diese Gefahrensituationen?
Zum einen glaube ich ja, dass es meine Pflicht ist. Weil demokratische Errungenschaften eben nicht nur so ein Wohlfühlpaket sind, sondern eben auch verteidigt werden müssen von den Leuten, die sie sonst genießen. Und ich genieße alle demokratischen Freiheiten in vollen Zügen. Und wenn ich sie nicht verlieren will, sondern auch für meine Kinder aufbewahren will, dann muss ich etwas dagegen tun. Und es ist so, dass auf den Straßen ganz oft verlangt wird, dass bestimmte demokratische Tugenden unter den Tisch fallen. Es wird oft auch davon gesprochen, dass Frauenrechte beschnitten werden. Antisemitismus ist ja wie der Kanarienvogel in einer Kohlengrube. Also die Juden werden gehasst, Andersgläubige werden gehasst, Frauen werden gehasst, Schwule werden gehasst und so weiter und so fort. Wenn man dem immer nachgäbe, dann gäbe es diese freie Gesellschaft, die ich so liebe und die ich mir selber erkämpft habe, 1989 eben nicht mehr weit her. Und deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist. Trotzdem beschreiben Sie was mich wirklich sehr umtreibt, denn dieses zu Demonstrationen gehen mache ich seit über 40 Jahren. Mhm. Also jetzt muss ich mal überlegen, ja, seit 1985 gehe ich nachweislich zu Demonstrationen und bin da sehr aktiv. Aber vor dem 7. Oktober 2023, es war der Tag, an dem die Terrororganisation Hamas Israel überfiel, hatte ich, obwohl schon so viele Jahre dabei, kaum Erfahrung mit Gewalt. Also man konnte die Sachen, die ich vorher erlebt habe, an beiden Händen abzählen. Ich bin zweimal geschlagen worden auf Demonstrationen, einmal so von Putinisten, ja, Putin-Jüngern und dann einmal von rechten, ja, Reichsbürgern. Und ich hatte mit Rechtsextremisten immer mal ein Thema, wenn ich bei Versammlungen war, weil die das natürlich auch nicht so toll finden, wenn man sie auf ihren Antisemitismus hinweist. Leute waren bei uns zu Hause eingebrochen und hatten Hakenkreuze ins Treppenhaus gebrannt oder mir hat mal jemand einen Geigenstrick geschickt. Trotzdem, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das passt immer noch an 10 Finger. Und nach dem 7. Oktober 2023 kann ich es nicht mehr erzählen. Ich kann nicht mal mehr alles anzeigen, weil es einfach so unfassbar viel geworden ist. Ich wurde so oft geschlagen, mit Flaschen beworfen, mit Eiern beworfen. Ich wurde angespuckt, mir wurden die Plakate entrissen. Ich wurde einmal in einem Park in Berlin am Gleisdreieck innerhalb von 10 Minuten dreimal überfallen während einer politischen Versammlung. Und das sind Sachen, die hätte ich mir nicht vorstellen können. Also es war mir nicht klar, denn ich gebe mir unfassbar viele Mühe, eben nicht im Weg rumzustehen, sondern dort an der Seite zu stehen und zu protestieren gegen bestimmte Aussagen. Aber ich gebe mir sehr große Mühe, das friedlich und zurückhaltend und höflich zu tun. Und deshalb schockiert es mich sehr, was ich dort erlebe.
Ja, Sie haben es ja gerade beschrieben, Sie gehen ja auf vielfältige Demonstrationen, also von ganz rechts bis hin zu Reichsbürgern, aber auch zu pro-palästinensischen Demonstrationen. Und auf diesen Demonstrationen haben Sie ja gesagt, nach dem 7. Oktober 2023 massive Gewalt erfahren und Beleidigungen. Was glauben Sie denn, was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus, dass Sie eigentlich nur unter Polizeischutz auf solche Veranstaltungen gehen können?
Ich denke zum einen, dass an diesen Versammlungen nichts pro-palästinensisch ist. Denn die Leute, die dort sind, streben nicht die Verbesserung der Situation für die Menschen im Gazastreifen zum Beispiel an. Mhm. Die wenigsten würden den Gazastreifen oder Israel oder das Westjordanland auf einer Landkarte finden. Die wenigsten können überhaupt sagen, was sie für pro-palästinensisch halten, außer dass sie sagen, Israel sei arabisch oder Israel habe eben kein Existenzrecht. Deswegen ist das so eine Schönfärberei, wenn sie sich pro-palästinensisch nennen, denn sie sind eigentlich nur antisemitisch oder anti-israelisch oder antidemokratische Werte. Und was ich dort glaube, was da schiefgelaufen ist, hat was damit zu tun, dass Sie und ich und ganz viele Menschen immer sagen, wir leben in einer liberalen Demokratie. Das bedeutet, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, wir respektieren vielfältige Lebensentwürfe und wir sind tolerant gegenüber Menschen mit anderen Lebensentwürfen. Das hat aber dazu geführt, dass wir es in der Vergangenheit so oft versäumten, unsere Grenzen der Toleranz zu definieren, zu sagen, wo unsere Toleranz aufhört. Zum Beispiel bei der Genitalverstümmelung von Frauen oder bei der Zwangsverheiratung von Frauen. Hatun Sürücü ist ein Beispiel, die gerade ein Denkmal gesetzt bekommen hat, die zwangsverheiratet wurde, die von ihrem Bruder in einem sogenannten Ehrenmord hingerichtet wurde. Und von der wir eigentlich schon auch wieder seit Jahrzehnten wissen könnten, was schiefläuft in unserer Gesellschaft. Nur haben wir es in unserer Zurückhaltung, unserer westeuropäischen Zurückhaltung nicht ausgesprochen. Und dieses Fehlen der definierten Grenzen unserer Toleranz führt dazu, dass intolerante Menschen ständig unsere Grenzen überschreiten und das tun, weil sie eine andere weil sie nicht so sehr nach Harmonie streben unseren Willen, mit allen und jedem klarzukommen, mit unseren Integrationswillen verlachen und selbst kommen und ihre Lebensentscheidung zu unseren Lebensentscheidungen machen wollen. Das sehe ich immer wieder bei linksextremen Menschen, die Errungenschaften, die europäischen Errungenschaften verachten und mit ihnen groß geworden sind und in einer Selbstverständlichkeit diese eben auch nutzen. Das sehe ich auch bei rechtsextremen Menschen, die unseren Rechtsstaat immer wieder kennenlernen, weil sie sich strafbar machen und dann übermorgen und übermorgen wieder auf der Straße sind, wieder mit einem Messer zu einer Demonstration gehen und wieder versuchen, mir das Plakat zu entwinden. Und das sehe ich in den letzten Jahren. Und ich fürchte das in den letzten Jahren eben auch immer mehr eben von Islamisten, die eben auch nochmal eine ganz andere Rauheit an den Tag legen, die also meinen Kinder bedrohen, meinen Kindern mit Vergewaltigungen, Mord drohen, die eben zu mir nach Hause kommen. Und das alles, weil ich mir wünsche, dass wir uns in einer Gesellschaft respektvoll begegnen und Antisemitismus als das benennen, was er ist, nämlich Menschenfeindlichkeit.
Ja, also der Kampf gegen Antisemitismus ist ja eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft, auch in der Schule. Also es wurde ja auch, da wird ja auch viel getan. Also man hat viel im Bereich Erinnerungskultur gemacht. Es gibt viele Fahrten von Schulen. Aber glauben Sie, dass gerade so der Antisemitismus, der aus dem islamistischen Spektrum kommt, dass der zu lange verharmlost wurde?
Ich glaube, es gibt viele Menschen, die fürchten, sich so ein bisschen das Thema anzusprechen. Und zwar aus dem Grund, dass wir sehr wohl immer die ganze Zeit ein Grundrauschen von rechtem Antisemitismus in unserer Gesellschaft haben. Und zwar seit der Shoah wissen wir, die Nazis sind ja nicht am nächsten Tag weggeatmet worden, die waren da. Rechter Antisemitismus war einfach da, die Nationalsozialisten waren nicht weg. Wir sind ein Tätervolk gewesen. So, und obwohl sich dann die Bildung und der demografische Wandel und sich sehr viel getan hat in der Gesellschaft, haben wir uns auf dieses Thema fokussiert und haben dabei vergessen, dass Linke, die RAF, Linksextremisten, das München-Attentat und so weiter schon immer auch Antisemiten waren und eben immer auch in der Mitte der Gesellschaft mit linkem Antisemitismus geliebäugelt wurde. Und dann haben sich diese beiden, die rechten und linken Ränder, zusammengetan mit Islamisten vor wenigen Jahren und laufen jetzt durch europäische Großstädte, das betrifft ja eben nicht nur Deutschland, laufen jetzt durch Europa und sie verlangen insgesamt nach der Vernichtung der Juden und Israels und Amerikas und westlicher Werte. Und ja, ich glaube, wir haben zu wenig getan. Denn wir haben in der Bildung uns darauf fokussiert, was die historische Aufarbeitung von Antisemitismus ist. Da gab es in der Vergangenheit gerade einen ganz tollen Beitrag in der Jüdischen Allgemeinen von Nelly Eliasberg, die geschrieben hat, es ist so ein nekrophiler Antisemitismus. Das ist so tote Juden. Es geht um tote Juden. Mit toten Juden kann Deutsche ziemlich gut umgehen. Mhm. Aber sie sind auf dem linken Auge blind und sie sind eben auf dem Auge blind, wenn es um Islamisten geht. Und ich glaube, da trifft sie so einen Punkt. Wir wollen nämlich von Linken nicht beschämt werden, weil wir Rassisten sein, wenn wir sagen, Islamisten dürfen bitte bei uns keine Juden umbringen. Und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, dieser Antisemitismus ist nichts anderes als Menschenfeindlichkeit. Mhm. Und wir müssen den Mut haben, es den Leuten zu sagen, die uns dann entgegenrufen, das ist antimuslimischer Rassismus, was so richtig schön dumm ist und ungebildet ist, weil der Islam eben eine Religion ist und von Weißen und Schwarzen, von Menschen auf der ganzen Welt ausgeübt wird und deshalb eben kein Rassismus sein kann. Aber niemand hat gesagt, dass Linke oder Islamisten klug sind. Davon sind die nämlich leider meilenweit entfernt.
Ja, kommen wir nochmal zu den Demonstrationen, wo Sie hingehen. Wenn Sie dort, ich nenne es jetzt einfach mal pro-palästinensische Demonstration, also wenn Sie da hingehen, wer läuft denn da so mit? Also beschreiben Sie uns doch mal, wer da mit demonstriert und für was oder gegen was wird denn da konkret demonstriert? Also was haben Sie da alles schon so erlebt?
Nach dem 7. Oktober 2023 sammelten sich schnell sehr viele Menschen. Es kam wirklich zu Massendemonstrationen auch. Wir kennen diese Bilder auch von Demonstrationen gegen rechts, weil es dann eben so ein breites Bündnis von Menschen anspricht. Mhm. Und auch da war es so, dass also Israel Kriegsverbrechen zum Beispiel vorgeworfen wurden, als Israel noch nicht mal einen Fuß in den Gazastreifen gesetzt hatte. Es war kurz nach dem 7. Oktober, hieß es schon, da würde ein Genozid stattfinden und Israel hatte noch nicht mal losgelegt. Und diese Demonstrationen wuchsen eben auf zu Massen. Und da konnte man wirklich auch junge Familien sehen, das Bildungsbürgertum sehen. Da habe ich persönlich Menschen gesehen, die ich vorher schon auf Demonstrationen der NPD, die jetzt Heimat heißt, gesehen hatten. Okay. Also straffe Neonazis vereinzelt, aber sie waren da. Leute, die eben eher dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wurden, liefen zusammen mit Wohlstandslinken und Islamisten und einer migrantischen Community. Und die Plakate waren aber fast identisch. Es ging um die Vernichtung Israels, es wurden die von Terror verherrlichende Piktogramme benutzt. Es wurde der Tod von Juden gefordert. Es wurde Täter-Opfer-Umkehr betrieben, denn ich gehe ja zu den Versammlungen und weise auf die entführten Geiseln hin, die jetzt, während wir das Gespräch führen, eben zurück sind, zum Teil eben tot. Ich weise auf die Verbrechen hin, die am 7. Oktober 2023 und danach passiert sind, vor allem auf die sexualisierte Gewalt, den einzelne Geiseln, der einzelne Geiseln fast 800 Tage ausgesetzt waren. Ja, permanent wurde zum Beispiel Rom Braslavski, der eben auch deutscher Staatsbürger ist, sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Hunger, Folter und sexuellen Übergriffen. Und ich finde das unerträglich, denn mit den Rechten, die ich für mich in Anspruch nehme, die mir das Grundgesetz gibt, geht eben auch einher so ein Gefühl, dass ich mich anderen Staatsbürgern gegenüber verpflichtet fühle. Und unter anderem eben Rom Braslavski, der eben entführt war. Und wenn ich bei diesen Versammlungen darauf hinwies, dann kam es schnell auch zu einer Täteropferumkehr. Also dann hat man zum Beispiel, dann erzählte ich zum Beispiel von Ami Zusana, das ist eine Kollegin von mir, die Juristin ist am 7. Oktober entführt worden und ihr Leidensweg ist sehr gut dokumentiert, weil das so vor laufenden Kameras passierte, wie sie aus ihrem Bett gezerrt wird, wie sie übers Feld gezerrt wird, wie man sie niederschlägt, sie ist noch im Schlafanzug, dann entkleidet man sie und dann werfen sich ihre Entführer die halbnackte, zerschlagene Frau über die Schulter, laden sie ins erste Auto, laden sie ins zweite Auto und es laufen immer diese GoPros der Täter und dann ist sie 50 Tage in Geiselhaft und kommt danach zurück lebend und berichtet von der sexuellen Folter, von der sexualisierten Gewalt, die sie erlitten hat und so weiter und kann das auch tun, weil sie nämlich als gestandene Frau, die zu der Zeit glaube ich 39 Jahre alt war, das eben schon formulieren konnte und als Juristin eben weiß, wie man eine Zeugenaussage macht. Sie ist also zur UN gegangen, sie ist zur Presse gegangen, sie hat erzählt und dann kommen Leute und sagen, das stimmt alles nicht. CIA bezahlte Schauspieler, alles nicht passiert, ach, das ist doch alles erfunden und das bewegt mich schon, weil das und wer das nicht leugnet und sagt, es sei nicht passiert, der geht dann so weit und damit spreche ich eben vor allem von diesen intellektuellen bürgerlichen Linken, die dann eben auf diesen Demos sagen, wenn man erzählt, ja, Ami Zusana, eine Juristin, die lag morgens im Bett, die ist rausgezerrt worden und sie ist 50 Tage lang sexualisierter Gewalt ausgesetzt worden, dann sagen die aber Netanjahu. Und dann das haut mich einfach, um. Denn stellen Sie sich doch mal vor, ich bin auch Juristin, ich verlasse sie jetzt und dann werde ich auf dem Weg nach Hause entführt, zusammengeschlagen, noch auf dem Feld, wo ich zusammengeschlagen werde, entkleidet, in den Kofferraum geschmissen und nach 50 Tagen komme ich zurück und dann sitze ich wieder hier bei Ihnen und ich sage Ihnen, ich habe 50 Tage lang die Hölle erlebt, ich bin sexueller Gewalt ausgesetzt gewesen, dann sagen Sie, ja, aber Friedrich Merz. Auf die Idee kämen Sie doch gar nicht. Sie würden doch niemals auf die Idee kommen, dem Opfer einer Straftat Friedrich Merz entgegenzuhalten. Und das passiert den Israelis seit dem 7. Oktober 2023 permanent. Und diese Doppelstandards, die entlarven den Antisemitismus, der mich so fertig macht. Wir erkennen Antisemitismus an Delegitimierung, Dämonisierung und Doppelstandards. Über Doppelstandards haben wir schon gesprochen, dass also permanent diese Verbrechen relativiert werden, indem man sagt, ja, aber Netanjahu, was einfach undenkbar wäre, wenn wir Verbrechen beschreiben würden. Dämonisierung, indem ich auf diesen Versammlungen Plakate sehe. Da steht dann Satanjahu. Ja, da wird also dann der gewählte Präsident eines demokratischen Landes dämonisiert. Und dann die Delegitimierung. Dann rufen die Leute dort eben von Berlin bis nach Gaza, Yalla, Yalla, Intifada oder Israel ist arabisch, Israel ist palästinensisch. Und das ist Antisemitismus. Und dann gibt es Leute, die das abstreiten.
Ja, also wirklich schrecklich, was auch am 7. Oktober passiert ist. Also Sie haben es ja richtig gesagt, also man muss da auch differenzieren. Also das Leid der Zivilbevölkerung, also es war ja ein Angriff nicht auf die militärische Infrastruktur, sondern auf die Zivilbevölkerung in erster Linie. Und da ist ja ganz viel Schreckliches passiert, auch mit Kindern, Babys, Sie haben es angesprochen, mit Frauen, mit Alten. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum fällt es denn da den Menschen so schwer, einfach mal Mitgefühl zu zeigen, also mit den Menschen, die dort ja als Zivilbevölkerung ja, brutalen Verbrechen ausgesetzt waren. Warum fällt dieses Mitgefühl so schwer?
Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Menschen reingucken, aber wir alle erinnern uns an diese rothaarigen Kinder der Familie Bibas, wo die Mutter mit ihren beiden kleinen Söhnen entführt wurde, der Jüngste nicht mal ein Jahr alt. Die Familie Bibas sind ebenfalls auch deutsche Staatsbürger gewesen und sind entführt worden und alle drei ermordet worden, während die Kinder eben so mit bloßen Händen erdrosselt wurden. Und jeder Mensch, den ich kenne, hätte Mitgefühl dafür. Also dieses schreckliche Leid der Mutter, mit ihren Kindern entführt zu werden. Sie kann ihre Kinder nicht beschützen, sie weiß das und dann werden die drei ermordet und dann kommen die in Särgen zurück. Ich glaube ganz oft, dass es was damit zu tun hat, dass Menschen, die das jetzt nicht akzeptieren wollen, dieses Mitgefühl nicht zeigen wollen, noch damit hadern, dass Deutschland den Krieg verloren hat, dass Deutschland Täter war. Und statt das anzuerkennen und statt zu sagen, das war so und wir haben jetzt eine Aufgabe, nie wieder, Nie wieder ist jetzt, finden sie es, glaube ich, sehr ja, befreiend, mit dem Finger auf andere zeigen zu können und sagen, schlimmer als der Holocaust wird permanent behauptet und ist eine infame Lüge, denn der industrielle Massenmord an 6 Millionen europäischen Juden ist nicht vergleichbar mit dem, was im Nahen Osten aktuell passiert, auch wenn dort jeder einzelne Tote zu beklagen ist. Und zwar jeder tote Mensch dort ist zu beklagen. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man sonst anerkennen müsste, dass man in der Vergangenheit mit Antisemitismus gut klargekommen ist, weil die alle tot waren. Lebende Juden und Menschenrechte für jedermann hinzunehmen, fällt einigen schwer. Und gerade habe ich aktuell den Eindruck, Menschen, die zutiefst rassistisch und antisemitisch sind, ja, die haben auch so einen Rassismus der Unterforderung gegenüber zugewanderten Menschen. Und das ist sehr rassistisch und antisemitisch. Und sie erkennen nicht mal diesen Balken in ihrem eigenen Auge, weil sie den Splitter bei den anderen suchen.
Ja, das andere Thema ist ja sexualisierte Gewalt, also dass da auch ganz viele schreckliche Sachen passiert sind. Und Sie haben ja ein Buch geschrieben, Streit und Straßenkampf. Ich halte das Cover einfach mal ganz kurz hoch. Und da halten Sie ein Schild hoch, Rape is not resistance, nowhere. Also Vergewaltigung ist kein Widerstand. Und da würde ich einfach mal so Ihre Einschätzung, die würde mich interessieren, zu diesem Thema. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass das Thema sexualisierte Gewalt wenig thematisiert wurde, zum Beispiel von Frauenverbänden oder auch von, ich sage jetzt einfach mal, dem linken politischen Spektrum, die sich ja immer wieder für Frauenrechte einsetzt und an jeder Ecke ja Benachteiligung oder sonst was wittert. Aber in diesem Fall war es erstaunlich still. Also sehen Sie das genauso? Und wenn ja, welche Erklärung haben Sie dafür?
Das hat mich sehr schockiert. Ich bin ja in einem sehr aufgeklärten Haushalt groß geworden und habe 2 Jungs und 2 Mädchen. Ich käme nie auf die Idee, meine Töchter für minderwertiger zu halten oder für verfügbar. Es wäre auch alles zu kurz gegriffen, denn die sexualisierte Gewalt am 7. Oktober 2023 betraf Männer, Frauen, Kinder, Alte, lebende Menschen, tote Menschen. Es passierten die schrecklichsten Dinge. Das kann man nachlesen. Es gibt den DINA-Bericht, es gibt bei den Vereinten Nationen Berichte, es gibt von der Zivilkammer in Israel Berichte, es gibt Zeugen wie Amit Susana oder Rom Braslavski. Es ist also unbestritten, was passiert ist. Am 7. Oktober 2023 geschah systematische sexualisierte Gewalt in diesem Kontext, dass also jemand ein Land überfallen hat, das als Befreiungsschlag beschrieb. Also er ist in ein fremdes Land gegangen, hat dort fremde Staatsbürger, tanzende Menschen auf dem Nova-Festival überfallen und bezeichnete das als Befreiungsschlag, nämlich die Terrororganisation Hamas. Und was sie beschreiben, fehlt mir auch. Und zwar vom Roten Kreuz, von den Menschenrechtsorganisationen, von den Frauenorganisationen fehlte mir der Aufschrei, den wir vorher so oft hörten, wo es um die Familienplanung ging, wenn es um sexualisierte Gewalt ging. Sonst gab es immer Verbündete, wenn man jemanden suchte zu bestimmten Themen, die Frauenbewegung in Westdeutschland, die in den 70er Jahren so viel bewirkte, dass also eben die Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr straflos blieb, dass Frauen ihre Arbeitsverhältnisse alleine begründen konnten und so weiter und so fort. Und bei uns in der DDR eben auch aktiv waren, zum Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung, denn die Gleichberechtigung von Mann und Frau stand auch in der DDR nur im Grundgesetz und wurde nicht so gelebt. In der Verfassung der DDR nicht im Grundgesetz. Und wir hatten eigentlich Jahrzehnte etwas schon errungen. Und jetzt kommen Menschen und wollen es uns wieder wegnehmen. Deswegen hat mich das unheimlich schockiert, dass wir zwar auf die Straße gehen, wenn wir uns einig sind, weil Gewalt von Rechtsextremisten ausging, dass wir uns aber nicht zusammenfinden als Frauenbewegung oder als Bürger dieses Landes, wenn die sexualisierte Gewalt, und die sehr strukturiert war und auch Plan war, also Teil des großen Plans, der Vernichtung war, zu benennen. Und man muss schon sagen, dass das eine schreckliche Doppelmoral ist. Denn dieses glaubt den Frauen, bildet Schutzräume für Frauen, fing schon an zu bröckeln, als zum Beispiel in der Partei Die Linke schlimme sexuelle Skandale bekannt wurden, weil es zu Nötigungen kam, weil es dort eben zu Übergriffen kam, die nicht thematisiert wurden. Dann hatten die Grünen einen Skandal, weil jemand, ein Politiker sogar den Platz in Berlin kostete auf einer Liste, weil der mutmaßlich übergriffig gewesen sein soll. Dann stellte sich heraus, es war alles erstunken und erlogen, zumindest in großen Teilen. Und die Presse hatte noch mitgemacht. Mhm. Wir haben also jemanden die Karriere gekostet. Schon bei Kachelmann habe ich festgestellt, dass unsere Gesellschaft ein Problem hat, sich selbst zu verbessern, selbstkritisch zu sein und zu evaluieren, wenn etwas schiefläuft. Dann dort war es so, dass also eine große Vorverurteilung stattfand bei einer nachweislich unschuldigen Person, nämlich Jörg Kachelmann. Und dann setzte sich unsere Gesellschaft in Bewegung und wir wurden hoffentlich sensibler. Wir haben Frauenschutzräume, Awareness-Teams eingerichtet. Wir haben Frauenbeauftragte installiert. Wir sind besser geworden. Und wir haben nicht darüber nachgedacht, dass die Menschen, die jetzt in unserer Gesellschaft sind, dann vollkommen unempathisch sind, wenn das Opfer nicht in ihr Narrativ passt. Wenn zum Beispiel jemand in Neuköllner Jugendclub, eine junge Frau, sexualisierter Gewalt ausgesetzt ist, nicht nur einmal, sondern mehrfach, und die Leute im Jugendclub mit den Leuten vom Jugendamt zusammenarbeiten und so sagen, nee, können wir leider nicht thematisieren, die armen Täter, dann heißt es wieder, die Ausländer sind Täter. Moment, das Opfer war ebenfalls eine Frau mit Migrationshintergrund. Also unser mieser Rassismus der Unterforderung, dass wir glauben, Menschen gegenüber nicht die gleiche Erwartung haben zu dürfen, wie ich ihnen gegenüber habe, dass sie sich anständig verhalten, dass sie die Grenzen von Frauen respektieren und dass eine, dass sie eben ihre Ziele gewaltfrei erreichen, dass wir das nicht jedem Menschen in unserer Gesellschaft abverlangen, das schockiert mich zutiefst. Und dieses Schweigen, dieses zweijährige Schweigen der großen Verbände und Organisationen zu dem, was am 7. Oktober und danach passiert ist, das wird in die Geschichte eingehen.
Ja, also ganz, ganz schwierig, auch was Sie da auf den Demos erleben. Und da ist natürlich die Frage, also wie kriegen wir nochmal die Kurve? Also was müssen wir dann als Gesellschaft tun, um solchen Strömungen entgegenzuwirken? Also sei es jetzt von religiösen Extremisten bis hin zu rechts, links. Also was muss man aus Ihrer Sicht tun als Gesellschaft, um zu sagen, okay, so geht's nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg einschlagen.
Ich fürchte, wir waren sehr höflich in den vergangenen Jahren. Wir sind davon immer von unserem Horizont ausgegangen, dass wir mit Respekt und mit liebevollem Nachdruck schon alle unsere Ziele erreichen werden, auch Integrationsziele erreichen werden. Wir müssen erkennen, dass es nicht gelingen kann. Und wenn wir diese Höflichkeit dann ablegen und es von jedem verlangen, dass wir also AfD-Politikern, die gegenüber ihren Ziehtöchtern übergriffig werden, genauso die Messe lesen wie Linksextremisten, die verhindern, dass es in einem Jugendclub Schutz für minderjährige Opfer sexualisierter Gewalt gibt. Den müssen wir genauso ins Hausaufgabenheft schreiben, dass sie in unserer Gesellschaft so nicht gelitten sind. Das wollen wir nicht. Wir müssen den Rändern klar machen, dass wir eine stabile Mitte haben mit bestimmten Vorstellungen, mit ethischen Grundsätzen, dass wir sexualisierte Gewalt ablehnen. Und das ist ja kein Thema, was es eben ausschließlich im Nahen Osten gibt. Strukturierte, sexualisierte Gewalt gibt es überall. Wir kennen das, dass es immer mal wieder was in der Bundeswehr gibt und wir wissen, was dort alles getan wird, um das zu verhindern. Wir kennen das in Sportvereinen, wir kennen das in der Kirche. Wir wissen, dass auch in Westeuropa, dass auch in Deutschland wir immer wieder Probleme hatten und haben mit strukturierter, sexualisierter Gewalt. Es ist also nicht neu. Wir müssen es nur schaffen, es immer anzusprechen und nicht auf dem einen oder auf dem anderen Auge blind zu bleiben, weil wir glauben, wir muten dem Täter zu viel zu. Wo bleibt denn der Opferschutz? Also ich bin zutiefst abgestoßen davon, dass also einem jungen Mädchen in einem Jugendclub weniger Schutz zuteil wird, wenn der Täter migrantisch ist, als wenn sie eben von einer rechten Männerhorde die gleiche Gewalt erfahren hätte. Das ist indiskutabel. Und ich bin so dankbar, dass unser Rechtsstaat da ist, aber wir müssen alle Beteiligten ertüchtigen, diesen Täterschutz zu lassen. Und da hoffe ich sehr viel. Ich weiß ja, was die Unionsstiftung eben an Demokratiebildung macht. Es gibt diesen Podcast, den Sie haben. Ich baue einfach auf Sie und auf Ihre Zuhörer, dass wir insgesamt zusammen besser werden. Wir müssen unsere Fehler erkennen und dann eben als bessere Gesellschaft daraus hervorgehen. Und Demokratie ist ja Gott sei Dank dynamisch und verbessert sich hoffentlich auch selbst.
Ja, Sie sind ja auch viel auf Demos unterwegs. Also verschiedene Spektren würden sich da auch wünschen, dass da mehr Politikerinnen und Politiker mit Ihnen mitkommen würden, um sich dem Dialog zu stellen. Also Sie suchen ja auch den Dialog. Sie gehen nicht nur hin, Sie gehen nicht hin, um zu provozieren, sondern Sie wollen ja mit den Menschen ins Gespräch kommen und würden sich das wünschen, dass Sie da ein paar Nachahmer finden?
Ich erlebe das, dass es ganz oft auch mal Leute gibt, die ein Thema haben und die ich dann dort treffe. Ja, also es gibt schon Politiker, die das auch sehen. Ich staune immer, dass so wenige Politiker auf die Idee kommen, denn es wird ja im Grundgesetz extra formuliert, dass Parteien an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken haben in Artikel 21 des Grundgesetzes. Das heißt, es ist sogar ein Auftrag an Politiker. Geht raus und hört, wo eure Fehler liegen. Denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben ja dieses Versammlungsrecht extra geschaffen, damit die Regierenden von den Regierten kritisiert werden dürfen. Also man muss ja hingehen, man muss diesen Austausch suchen. Und ich führe dort sehr viele Gespräche. Es ist auch so, dass natürlich in der Öffentlichkeit immer die Sachen zu sehen sind, die unschön enden, also wenn zum Beispiel Polizeischutz nötig wird oder so. Aber grundsätzlich führe ich bei 8 von 10 Versammlungen eben Gespräche mit Passanten, mit Teilnehmern und so weiter, weil das meine Aufgabe ist und die eines jeden Politikers. Und wenn wir als Politiker der demokratischen Parteien irgendwann von diesem hohen Ross runtersteigen und wirklich mal den Dialog mit denen suchen, die auch echt was zu kritisieren haben und diese Blasen verlassen, wo man uns auf die Schultern klopft, dann können wir auch besser werden und auch wieder Angebote für Menschen machen, die unter schlimmer Politikverdrossenheit leiden, weil sie eben nicht mehr gehört werden. Nun muss man allerdings sagen, dass die Leute auf diesen Demonstrationen ganz oft gar nicht in Deutschland wählen dürfen. Dass es ein gewisser Tourismus ist, der sich da entwickelt hat, dass da auch monetäre Interessen da sind, dass da YouTuber und TikToker dabei sind, die Geld damit machen, dass sie eben mit einem Galgen, an dem dann eben Netanyahu oder Präsident Trump oder Friedrich Merz baumeln, machen die dann schöne kleine Videos für TikTok und YouTube und dann verdienen die damit Geld. Die sprechen kaum Deutsch, deswegen ist mein Schild eben auch auf Englisch, weil die meisten Menschen eben Englisch oder Arabisch sprechen, die dort sind oder Türkisch. Und ich glaube schon, dass wir als Politiker da draußen sein müssen und nicht nur in den Parlamenten. Aber zum Glück ist es ja auch Arbeitsteilung. Es gibt also Leute, die sind in den Parlamenten und tun das Beste für die Demokratie. Ich bin auf der Straße und gebe mein Bestes. Für mich ist das in Ordnung. Ich sehe ja auch, wenn ich unterwegs bin, dass es immer wieder sehr kleine, feine, höchstdemokratische Demonstrationen gibt, wo man so richtig sieht, was das für eine Tugend und was für eine Errungenschaft eben auch diese Versammlungsfreiheit ist.
Ja, Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, Streit und Straßenkampf unterwegs für die Freiheit. Erzählen Sie uns kurz was zum Buch.
Dankeschön, ja. Es ist mein zweites Buch zum Thema Antisemitismus. Ich wollte das eigentlich gar nicht so schreiben. Ich hatte ein Buch geschrieben über die Demokratie und rechten Antisemitismus und so. Das Buch heißt Demokratie aushalten. Und dann hatte ich ein Thema nicht beleuchtet, und zwar linken Antisemitismus. Und dann hatte ich angefangen, ein Buch zu schreiben über das Thema RAF, linker Antisemitismus, und warum der eben so schwierig zu fassen ist, weil der sich so intellektuell versteckt. Und dann passierte der 7. Oktober 2023, und dann musste ich das Thema Islamismus einfach behandeln, weil Islamismus einfach so enorm zugenommen hat in Europa, auf der ganzen weiten Welt. Und dieses Buch handelt also praktisch davon, wie sich die Welt verändert hat durch diesen Massenmord am 7. Oktober, dem größten Massenmord an Juden nach der Shoah, und wie Antisemitismus eben auftreten kann. Er kann ja auftreten eben von rechts, von links. Wir haben auch in der Kirche einen sehr gelebten und noch nicht ausgetriebenen Antisemitismus und wie Islamisten agieren. Und warum dieser Islamismus zum Beispiel auch von den Nazis so toll gefunden wurde, warum die Nazis mit den am Nil, mit den Arabern am Nil eben sich zusammengetan haben, um Juden zu ermorden. Und davon erzähle ich, aber ich erzähle eben auch, wie ich nach dem 7. Oktober nach Israel gereist bin, was ich erlebt habe, auch bei der Beweissicherung zum Beispiel, weil es ja immer heißt, es gibt keine Beweise. Ich war vor Ort, ich habe nicht nur mit Überlebenden gesprochen und mit Angehörigen von Ermordeten, sondern ich war eben auch bei Ersthelfern, die also Beweise gesichert haben. Ich war beim Präsidenten, im Präsidentenpalast und war in Israel unterwegs und beschreibe das mit den Augen eines Menschen, der aus Deutschland kommt, denn es ist so, über 90% der Deutschen waren noch nie in Israel, aber 100% der Deutschen haben eine Meinung zu Israel. Und vielleicht verändert sich das so ein bisschen, wenn man mal ein Buch liest von jemandem, der mit den Augen guckt, mit unseren westeuropäischen deutschen Augen, auf ein Land guckt, was er vielleicht selbst noch nicht bereist hat. Und es ist sehr leicht geschrieben.
Ja, noch eine abschließende Frage. Also Sie erleben ja ganz viel Hass, schlimme Dinge auf den Demos, viel Ablehnung. Gibt es trotzdem irgendeinen Moment oder eine Geschichte, die Ihnen Hoffnung macht in all diesen schlimmen Dingen?
Ja, es gibt natürlich etwas, was mir Hoffnung macht. Zum einen treffe ich eben immer wieder Menschen, denen das was bedeutet, dass man für sie Partei ergreift. Ich glaube ja, dass Antisemitismus eben kein Problem der Juden ist, sondern ein Problem der Menschen, die ihn ausüben, der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft. Juden gehören zu einer Minderheit, die diskriminiert werden. Also es ist unsere Aufgabe zu verhindern, dass diese Diskriminierung stattfindet. Und da habe ich ganz oft positive Begegnungen in der Gesellschaft, dass Leute sagen, ah, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Okay, das mache ich zukünftig besser, das mache ich anders. Ich sehe, dass sich an Hochschulen langsam etwas bewegt, dass sich Hochschullehrende, die merken, dass es was gibt mit Antisemitismus, jetzt zusammentun, um besser zu werden. Und ich treffe die Menschen, die jüdische Gemeinde in Deutschland, die klein, aber fein ist, und die sagen, das bedeutet mir unheimlich viel. Vielen Dank, dass du für meine Kinder einstehst. Danke, dass du für meine Sicherheit auf die Straße gehst. Das vergessen wir immer. Wir sind ja so unheimlich privilegiert, denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich konnte natürlich in eine Schule gehen, ohne Polizeischutz zu haben. Und ich kann natürlich meine Religion ausüben als Christin, ohne dass ich an der Polizeikontrolle vor der Kirche vorbei muss. Aber es ist eben nicht möglich, in eine Synagoge zu gehen, ohne dass es da einen Checkpoint gibt. Es gibt keine Möglichkeit, in eine jüdische Grundschule oder auf ein jüdisches Gymnasium zu kommen, ohne dass Polizisten da sind. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt. Und das ist eigentlich kein Zustand, den wir als Demokraten in Ordnung finden sollten. Ist meine Meinung.
Frau Preißler, vielen Dank für das Gespräch. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Tschüss und bis bald.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.